Herzlich willkommen, grüß Gott oder auch moin moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist Zeit für einen neuen Brainsnack von der Rhön Stiftung. Rabota ist meinem Lexikon zufolge das altkirchenslawische Wort für Knechtschaft. Und wir machen hier keine Philologie, aber in Jahrhunderten der Sprachentwicklung wurde daraus Roboter, tschechisch für sowas wie Frondienst oder Zwangsarbeit. Auf Russisch klingt es ganz ähnlich. Ein ansonsten weitgehend in Vergessenheit geratener tschechischer Schriftsteller hat diesen Begriff anno 1920 zum ersten Mal genutzt, um über Automaten zu schreiben, die dem Menschen beschwerliche mechanische Arbeit abnehmen. Da waren sie, die Roboter. 100 Jahre sind seitdem vergangen. Menschen aus meiner Generation haben R2-D2 und C3PO aus dem Krieg der Sterne gut in ihrem kollektiven Gedächtnis abgelegt. Wir wissen, dass Fertigungsroboter in jeder ernstzunehmenden Fabrik stehen. Und wir sind heute zu diesem Brainsnack mit Birgit Graf verabredet, einer promovierten Ingenieurin am Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart, abgekürzt IPA, IPA aus der Abteilung Roboter und Assistenzsysteme, um genau zu sein. Und sie ist eine der Autorinnen des frisch erschienenen Buchs Robotik in der Gesundheitswirtschaft. Liebe Frau Graf, schön, dass Sie dabei sind.
Ja, hallo, freut mich auch.
Es ist, Frau Graf, zugegebenermaßen noch nicht 100 Jahre her, dass zum ersten Mal über Roboter im Krankenhaus diskutiert wurde und im Pflegeheim. Aber eine ganze Weile ist es doch schon her, dass diese Sache angefangen hat. Und Ihr Buch, Frau Graf, erscheint auch passenderweise nicht in der ersten, sondern in der aktualisierten zweiten Neuauflage. Vor 6 Jahren kam die erste Auflage raus, jetzt also die zweite Auflage. Aber wenn mich der Eindruck nicht täuscht, dann machen immer noch Menschen die meiste Arbeit am Krankenbett und im Pflegeheim, so schwer diese Arbeit körperlich auch sein mag. Wann übernehmen das denn nun die Roboter?
Ja, das werden sie sicher nicht so schnell. Und das ist meines Erachtens auch gut so. Denn es gibt viele Aufgaben im Bereich der zwischenmenschlichen Interaktion, die sollten jetzt nicht durch Maschinen ersetzt werden. Es gibt aber inzwischen einige Roboter, die eben auch schon produktreif sind und die zwischenmenschliche Interaktion dadurch fördern können, indem sie eben das Pflegepersonal bei seiner Arbeit entlasten, insbesondere eben bei den nicht pflegerischen Tätigkeiten.
Das heißt, was machen diese Roboter dann?
Also es gibt Roboter, die beispielsweise bei Transportaufgaben helfen, Material zur Verfügung stellen, Laufwege reduzieren. Es gibt Roboter, die für die Bodenreinigung eingesetzt werden können und dort eben das Personal entlasten. Und es gibt natürlich auch den einen oder anderen Interaktionsroboter, der eben auch bei der Betreuung von Patienten und Bewohnern mit eingesetzt werden kann. Es gibt auch inzwischen schon erste Exoskelette, also im Prinzip Roboter zum Anziehen, die speziell für die Pflege entwickelt wurden und dadurch eben auch beim Pflegepersonal die körperliche Belastung reduzieren.
Roboter zum Anziehen, wie funktioniert das?
Also es ist im Prinzip wie so eine Art Rucksack, der mir sozusagen mit Motoren dann ja und mich unterstützt, mir die Gelenke stärkt, mir den Rücken stärkt, sodass ich eben nicht die komplette körperliche Belastung selber aufbringen muss, sondern dass die Motoren mich dann eben dabei unterstützen.
Darauf müssen wir auf jeden Fall noch zurückkommen. Ich will Ihnen aber vorher eine Frage stellen, die mich sofort angesprungen hat, als ich von dem Neuerscheinen Ihres Buchs erfahren habe. Denn mir ging es so wie vermutlich einigen anderen Zuhörerinnen und Zuhörern auch, dass ich zuerst einmal Pepper im Sinn hatte, als ich an die Robotik im Gesundheitswesen dachte. Das ist so ein knuffiger Personal-Robot, so groß wie ein Kind, hat einen runden Kopf, ziemlich große Augen, niedliches Gesicht, hohe Stimme. Und der wurde vor ein paar Jahren eben auch in deutschen Kliniken vorgestellt, an Universitäten präsentiert und so ein bisschen rumgereicht. Was ist denn aus diesem Pepper geworden?
Ja, den gibt's natürlich immer noch und der wird auch in diversen Forschungsprojekten weiter gerne genutzt, um eben Interaktionsfunktionen wahrzunehmen. Das kann er natürlich auch super. Er wird eben zur Aktivierung von Bewohnern benutzt oder eben auch im Rahmen von therapeutischen Maßnahmen mit eingesetzt. Insbesondere eben in Zeiten, in denen das Personal eben nicht vor Ort ist, aber eben auch gemeinsam mit dem Personal für die Interaktion. Das heißt, da gibt es natürlich weiterhin Anwendungen, auch andere Interaktionsroboter, die ähnliche Aufgaben wahrnehmen, die vielleicht zum Teil aber nicht so menschenähnlich aussehen. Da gibt es schon größere Unterschiede. Und es gibt inzwischen auch einige Interaktionsroboter, die schon einfache Servicefunktionen zusätzlich noch anbieten. Also beispielsweise Speisen oder Getränke liefern und anbieten im Aufenthaltsraum von einer Pflegeeinrichtung oder ähnlichem. Und was auch ganz spannend ist, in letzter Zeit sind ja auch diverse Gastro-Roboter auf den Markt gekommen, also Roboter, die in Restaurants beispielsweise das Essen an die Tische bringen oder das dreckige Geschirr abräumen und in die Küche zurückbringen. Auch hier gibt es jetzt schon diverse Tests, wo diese Roboter in Pflegeheimen erprobt werden, beispielsweise eben auch im Speisesaal, um das Essen an die Tische zu bringen. Das heißt, es geht eben wirklich auch schon über die alleinige Interaktion hinaus. Es werden eben auch wirklich schon Roboter eingesetzt und getestet, die mehr als nur, sag ich mal, interagieren können.
Denn das war das, was der Pepper konnte. Der konnte sozusagen mit mir reden, aber der konnte mir nicht das Essen bringen.
Genau, ja. Also er ist letztendlich für die Interaktion gemacht und dementsprechend kann er das natürlich sehr gut und wird da auch erfolgreich eingesetzt.
Ich habe gelesen, jetzt vor allem in der Verkaufsförderung, aber nicht mehr so sehr in der Gesundheitspflege oder Gesundheitswirtschaft. Naja, mal sehen, was die Entwickler sich da vorgenommen haben. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, vielleicht auch ein bisschen zwischen den Zeilen, dann würden Sie eher vermuten, dass diese Interaktion was ist, was Menschen besser drauf haben als die Roboter, auch auf längere Sicht. Und dass es vielleicht andere Einsatzfelder gibt, wo wir die Automaten mit größerem Erfolg gebrauchen werden.
Ja, wir haben ja letztendlich diverse Umfragen und Bedarfsanalysen auch in Pflegeeinrichtungen durchgeführt. Da war eben der große Zuspruch immer für Roboter, die für pflegeferne Tätigkeiten eingesetzt werden, eben wirklich Laufwege reduzieren, sicherstellen, dass einfach die Materialien, die man für die Pflege braucht, dass die immer vor Ort verfügbar sind. Es gibt eben Studien, die besagen, dass Pflegepersonal bis zu 25% seiner Arbeit mit nicht pflegerischen Tätigkeiten verbringt. Das heißt, da sehen wir eben sehr großes Potenzial, ja, eben auch einen Mehrwert zu schaffen. Das ist eben auch das, was die Pflegekräfte immer wieder sagen, wo sie gerne Unterstützung hätten. Transportroboter, Reinigungsroboter, das sind einfach Tätigkeiten, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und wenn wir es schaffen, eben da mit den Robotern eine Entlastung zu schaffen, dann ist es eben für das Pflegepersonal attraktiver, weil letztendlich machen die den Job, weil sie mit Menschen interagieren wollen und nicht, weil sie Material durch die Gegend schleppen wollen. Das heißt, die können eben wirklich den Kern ihrer Tätigkeit dann einfach umfangreicher und intensiver betreiben. Und letztendlich ist es natürlich auch ein Mehrwert für die pflegebedürftigen Personen, wenn das Personal mehr Zeit für die Interaktion zur Verfügung hat. Deshalb haben wir eben die Erfahrung gemacht, dass diese Tätigkeiten sicherlich einen sehr hohen Zuspruch mit sich bringen. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch andere Einsatzfelder bei der direkten Pflege am Patienten oder eben auch in der Interaktion, weil das Pflegepersonal einfach nicht dauernd nach dem Patienten oder nach dem Pflegebedürftigen schauen kann, sondern halt auch in den Zimmern zugange ist. Und wenn dann jemand was braucht, dann kann vielleicht zunächst mal der Roboter schauen, was der Bedarf ist, was benötigt wird und gegebenenfalls was liefern, ein Getränk vorbeibringen. Und für die medizinischen Eingriffe oder Ähnliches ist natürlich das Personal dann weiterhin verantwortlich.
Und der Hintergrund der ganzen Sache ist klar, der Mangel an Pflegepersonal müsste das alles beschleunigen und voranbringen. Und es ist ja nicht nur Pflegepersonal, das fehlt, sondern eben auch Hilfskräfte. Wenn Sie von Reinigungsrobotern sprechen oder von Robotern, die das Essen bringen, das machen ja vielerorts nicht die Pflegekräfte, mancherorts doch, aber egal. Also auch diese Arbeiten könnten den Menschen abgenommen oder die Menschen könnten davon entlastet werden, damit sie anderes tun können. Wie sehen diese Reinigungsroboter aus? Ich habe jetzt natürlich den Rasenmäherroboter oder den Saugroboter aus den privaten Wohnungen hier und da schon gesehen. Ist das vergleichbar?
Also die Reinigungsroboter fürs gewerbliche Umfeld sind natürlich ein ganzes Stück größer als die Roboter, die wir jetzt im häuslichen Bereich sehen. Da gibt es verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Größen, also von einem halben Meter bis zu einem Meter Reinigungsbreite, je nachdem, wie groß die Bereiche sind, wo sie eingesetzt werden sollen. Im Pflegekontext sind es natürlich eher die kleinen handlichen Geräte, die da zum Einsatz kommen, weil ich doch relativ enge Umgebungen habe. Und da gibt es eben verschiedene Modelle, die entweder den Boden nass wischen, wie es eigentlich so von diesen handgeführten Geräten auch schon bekannt ist. Das heißt, Wasser aufbringen, bürsten, hinten wieder absaugen mit so einer Abziehlippe. Genau, die haben typischerweise dann eben auch eine Dockingstation, wo sie dann das Schmutzwasser ablassen, sich mit neuem Frischwasser betanken, natürlich auch ihre Batterien aufladen. Und dann gibt es natürlich auch ähnliche Modelle, die mit einer Saugeinheit ausgestattet sind. Das heißt, die dann Teppiche saugen können.
Jetzt kann ich mir das ganz praktisch super gut vorstellen in Gebäuden, wo irgendwann nachts vielleicht niemand mehr unterwegs ist und dann fahren die Roboter durch die Gänge. Aber das ist ja im Krankenhaus gar nicht so der Fall mit einem 24-Stunden-Betrieb. Wie funktioniert das, während die Menschen auch unterwegs sind, oder fahren die sich dann über die Füße oder haben die eigene Wege, Straßen im Gebäude? Wie geht das in der Praxis?
Also diese Roboter sind mit sehr ausgeklügelten Navigationssystemen ausgestattet. Das heißt, die werden zunächst relativ einfach eingerichtet. Ich fahre sie einfach einmal durch die Umgebung und sie nehmen selbstständig eine Karte von dieser Umgebung auf. Und auf Basis dieser Karte können sie dann eben planen, wie sie sozusagen flächendeckend über den ganzen Bereich fahren und die Gänge wischen. Sie sind natürlich auch mit vielen Sensoren ausgestattet. Das heißt, wenn da irgendwelche Menschen oder andere Gegenstände auf dem Weg stehen, dann erkennen sie das, dann fahren sie drumherum. Und es gibt auch einige, die dann sozusagen später nochmal an der gleichen Stelle vorbeikommen und schauen, ob die inzwischen frei ist, um dann eben den Bereich, den sie vorher vergessen haben, weil er eben vollgestellt war, um den dann im Nachgang dann eben auch nochmal zu säubern.
Interessant. Oft wird ja geklagt, wie wenig fortschrittlich das Gesundheitswesen insgesamt und speziell in Deutschland ist, wie weit zurück Kliniken und Arztpraxen zum Beispiel in der Digitalisierung liegen. Man muss sich aber vor Generalisierung immer hüten. Vor kurzem habe ich einen Pflegeheimbetreiber kennengelernt, der mir davon berichtete, dass bei ihm in den Heimen fast alle Bewohner sogenannte Wearables schon haben, die dann also Daten zum Gesundheitszustand ständig an die Pflegezentrale funken. Ist es mit der Robotik genauso, dass die viel weiter verbreitet ist, als ich es mir so vorstelle in Kliniken und Pflegeheimen? Was trauen sich die Betreiber, die Belegschaft und die Patienten eigentlich zu?
Also es ist ein Thema, was jetzt noch nicht so stark verbreitet ist, was aber, so wie ich es beobachte, aktuell extrem stark am Kommen ist. Es ist eben wirklich ein großer Bedarf da. Ich höre immer wieder von Pflegeeinrichtungen, Kliniken, die Zimmer leer stehen lassen müssen, weil sie einfach nicht genug Personal haben, um diese Zimmer sozusagen dann auch zu betreuen. Das heißt, da müssen einfach neue innovative Lösungen her. Und ich denke mal, die Robotik kann da wirklich einen großen Mehrwert schaffen. Ja, ich sag mal, es sind, wie gesagt, einige Einrichtungen, die hier schon Pionierarbeit leisten und die Roboter eben schon im Einsatz haben. Zum einen die Reinigungsroboter, zum anderen habe ich jetzt auch schon mit mehreren Kliniken geredet, die Transportroboter bei sich einsetzen, die jetzt nicht, sage ich mal, wie diese handelsüblichen fahrerlosen Transportfahrzeuge agieren. Also das sind ja relativ große Fahrzeuge, die dann zum Beispiel Essenscontainer, Wäschecontainer oder Ähnliches aufnehmen und aus den Zentrallagern hoch auf die Station bringen. Das sind Produkte, die da schon in größeren Kliniken absolut etabliert sind. Sondern es gibt auch einige Kliniken, die eben solche kleinen Transportroboter einsetzen, die dann eben auf den Stationen im Einsatz sind, also im Publikumsverkehr fahren können. Kann man sich wie so ein kleines Schränkchen auf Rädern vorstellen, wo ich eben dann irgendwie Schubladen oder irgendwie Klappen aufmache und Dinge reintun kann. Die werden zum Beispiel schon in mehreren Kliniken genutzt, um Blutproben aus den Stationen ins Labor zu bringen. Das ist ja was man doch irgendwie relativ oft und mehrmals täglich machen muss, wo dann wirklich auch relevante Laufstrecken reduziert werden können.
Ich sehe ja bei Ihnen im Hintergrund, wir sind uns mit einer Videoschalte verbunden, da sehe ich ein Hintergrundbild. Das ist, glaube ich, nicht der wirkliche Hintergrund bei Ihnen, aber da ist so ein Muster. Krankenzimmer, würde ich mal sagen, aufgebaut. Und da stehen so ein paar Roboter, die alle kein Gesicht haben, wie Pepper, aber dafür so ein bisschen aussehen, das eine wie ein Nachttischchen auf Rädern mit verschiedenen Schubladen. Und dann das andere sieht nach einem Rollator aus. Ich weiß nicht, ob da auch ein Roboter drin steckt. Das sind Dinge, die alle schon in Gebrauch sind irgendwo, testweise aber zumindest.
Das sind alles Entwicklungen, die wir bei uns am Institut durchgeführt haben. Wir sind ja schon seit über 25 Jahren im Bereich der Robotik für das Gesundheitswesen am Forschen. Unsere CareRobot-Roboterreihe ist, denke ich mal, da relativ bekannt. Das heißt wirklich die Vision von Robotern, die eben im Gesundheitswesen zum Einsatz kommen und Mehrwerte schaffen können. Darauf basierend haben wir eben auch diverse spezialisierte Robotersysteme umgesetzt. Im Bereich Transport haben wir zum Beispiel einen intelligenten Pflegewagen entwickelt, der eben Materialien selbstständig vor die Zimmer bringt, oder auch einen kleinen, kompakten Transportroboter, der handelsübliche Pflegewagen transportieren kann und eben auch automatisch ins Lager zum Nachfüllen bringen kann. Einen robotischen Serviceassistenten, der eben beispielsweise Getränke im Aufenthaltsraum liefern kann, also wie so eine Art Getränkeautomat auf Rädern. Interaktionsrobotik war bei uns natürlich auch ein Thema, aber wie Sie es schon angesprochen hatten, haben wir unsere Roboter jetzt eher abstrakt und jetzt nicht zu menschenähnlich gestaltet. Das war letztendlich auch eine Erfahrung, die wir aus unseren Gesprächen mit der Praxis, mit den Pflegeheimbetreibern, mit den Klinikbetreibern mitgenommen haben, dass Roboter, die zu menschenähnlich aussehen, ja zum einen Ängste auslösen, dass eben Pflegepersonal durch Roboter ersetzt wird, was aber mit der Praxis einfach nichts zu tun hat. Und es führt natürlich auch dazu, dass relativ hohe Erwartungen an die Roboter gestellt werden. Wenn er aussieht wie ein Mensch, denkt man, kann auch alles, was ein Mensch kann. Davon sind wir technisch natürlich auch noch mal ein Stückchen entfernt. Deshalb haben wir unsere Roboter eigentlich relativ funktional gestaltet. Das heißt, uns an dem Aussehen von den vorhandenen Pflegehilfsmitteln orientiert. Ein anderes Beispiel ist der Roboter, genau, den Sie hier vor dem Bett stehen sehen. Das ist ein robotischer Personenlifter. Noch in einer sehr, sehr rudimentären Form. Die Grundidee ist, dass ich den eben auch per Smartphone rufen kann, kommt ins Zimmer gefahren, positioniert sich am Bett und hilft letztendlich der Pflegekraft bei der Aufnahme von den Patienten, wenn man sie zum Beispiel umbetten will aus dem Bett in den Rollstuhl. Ich vergleiche es immer ganz gern so ein bisschen mit einer Einparkhilfe, wo eben auch mein Auto für mich lenkt und ich bewegt sozusagen und steuert die Geschwindigkeit. Warum nicht sowas Ähnliches für einen Personenlifter, der dann das Bett erkennt, die Position der Person im Bett und die Pflegekraft dann einfach dabei unterstützt und das Ganze dann ein bisschen einfacher macht.
Es sieht so aus meiner bestimmt verzerrenden Perspektive aus wie eine Hängematte auf Rädern. Aber Sie haben die Funktion ja schon beschrieben. Und wenn ich stelle mir jetzt noch das zusammen mit dem Exoskelett vor, dann ist der Patiententransport wahrscheinlich eine ganze Ecke einfacher für die Menschen, die das erledigen müssen. Sind diese Exoskelett-Rucksäcke denn schon nennenswert weit verbreitet?
Also ich weiß von verschiedenen Forschungsprojekten, wo diese Exoskelette eben in der Pflegepraxis getestet und erprobt werden. Ich weiß, dass in England einige auch schon in Einrichtungen wirklich im Dauereinsatz sind. In Deutschland ist mir da jetzt aktuell noch nichts bekannt, aber es gibt hier wirklich schon Produkte, die auch sich bewährt haben, produktreif sind. Aktuell natürlich noch verbreitet, das sage ich mal, in anderen Arbeitsbranchen, in der Produktion, in der Montage oder Ähnlichem, wo man natürlich ähnlich körperlich hohe Belastungen hat. Aber ich denke, dass hier wirklich auch ein großer Mehrwert im Bereich der Pflege geschaffen werden kann. Es ist eben auch eine bekannte Statistik, dass viele Pflegekräfte eben aus dem Beruf ausscheiden müssen, weil sie körperliche Gebrechen haben, weil sie Rückenprobleme haben oder Ähnlichem. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie natürlich sehr viel körperlich harte Arbeit leisten müssen bei der Versorgung der Patienten und Bewohner.
Ja, und da geht es oft darum, die Bewohner und Patienten zu bewegen. Und wir kennen die Statistiken, dass die Adipositas, das Übergewicht, ein immer weiter um sich greifendes Problem wird in der Bevölkerung. Also wird diese Aufgabe auch nicht geringer in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.
Ja, ich denke mal, die körperliche Unterstützung ist sicherlich ein absolut essentieller Teil der Pflege und ja, wird sicher nicht weniger werden. Ja.
Sie haben jetzt meistens gesagt, das ist in Deutschland eher noch in der Forschung, im Experiment, im Versuch. In England sagten sie schon, der eine mehr im Einsatz. Im Buch kommt es ganz oft auf Japan und Südkorea, kommt darauf die Rede sehr oft, dass dort die Robotik weiter verbreitet ist. Das wäre auch so, dass vielleicht in dem Fall ein Klischee, das auf Tatsachen beruht, gewesen. Sagen Sie doch zuerst nochmal, woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass Deutschland da ein Stück zurück ist? Liegt das an der Akzeptanz, die Sie oft erwähnt haben, die mangelt, oder sind andere Gründe dafür auch zu nennen?
Also ich denke mal, man muss eben zwischen der Entwicklung und der Verbreitung unterscheiden. In der Entwicklung ist Deutschland sicherlich auch ganz vorn dabei und steht jetzt nicht zu anderen Ländern zurück. Was die Verbreitung in der Praxis angeht, haben asiatische Länder oder gerade Japan hat natürlich insofern einen Vorteil, als dass dort einfach eine größere Technikbegeisterung herrscht. Das heißt, da kauft man sich halt einfach auch mal einen Roboter, weil man Spaß damit hat, auch wenn der Nutzen, sage ich mal, eher beschränkt ist. Da sind wir Deutschen natürlich ein bisschen pragmatischer und wollen dann auch einen klaren Mehrwert für unser Geld. Letztendlich sind aber auch in den asiatischen Ländern jetzt in Pflegeeinrichtungen und Kliniken nicht so viel mehr Roboter im Einsatz als es bei uns. Ich denke mal, das sind vergleichbare Herausforderungen, die sich da stellen. Das eine ist sicherlich die Finanzierung, die da einen ganz wichtigen Aspekt darstellt, weil die Roboter halt doch nicht ganz günstig sind. Das heißt, zum einen müssen die Hersteller dann eben passende Geschäftsmodelle anbieten, die für die Einrichtung geeignet sind. Also dass man halt nicht nur den Roboter auf einen Batzen für viel Geld kaufen kann, sondern dass es eben beispielsweise Leasingmodelle gibt oder was auch aktuell angeboten wird, ist das sogenannte Robot as a Service. Also, dass ich nicht für den Roboter zahle, sondern sozusagen für die Leistung, für den Service, den er bietet. Also, beispielsweise beim Reinigungsroboter eben für die Quadratmeter gereinigte Fläche. Aber auch der Nachweis, dass der Nutzen des Roboters tatsächlich da ist, spielt eine extrem wichtige Rolle, dass man eben wirklich zeigt, dass letztendlich ein Gegenwert für das Geld auch geboten wird, dass die Roboter wirklich Arbeit abnehmen, dass sie einfach zu bedienen sind und dass damit eben auch eine Akzeptanz in der Praxis vorhanden ist. Das ist aus meiner Sicht halt so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, weil einfach mal einer den Anfang machen muss und den Roboter bei sich mal einsetzen muss, um einfach zu zeigen, der Nutzen ist wirklich da. Wie gesagt, die ersten Schritte sind da gegangen, um dann einfach auch andere Einrichtungen sozusagen zu überzeugen, dass es wirklich gut investiertes Geld ist.
Tja, das Geld. Und das muss dann in unserem wahnsinnig komplizierten Vergütungssystem auch noch einen Platz finden, in Fallpauschalen oder Investitionszulagen. Da ist die Lösung, glaube ich, noch nicht gefunden.
Ja, also letztendlich, klar, es gibt zwei Konzepte. Das eine sind personenbezogene Hilfsmittel, wo es dann eben über die Pflegekassen entsprechend abgerechnet wird. Das andere ist eben, dass die Roboter als Arbeitshilfsmittel für das Personal zur Verfügung gestellt werden. Da müssen natürlich dann die Einrichtungen dafür aufkommen. Da muss natürlich dann genau hingeschaut werden, wie kann ich das gegenrechnen, wie kann ich es mir leisten, so einen Roboter eben auch wirklich zu finanzieren. Aber ich denke mal, wenn der Nutzen gegeben ist und die Entlastung des Personals auch entsprechend gegeben ist, dann macht es natürlich auch wirtschaftlich für die Einrichtungen Sinn.
Frau Graf, wir haben unsere Brainsnack-Zeit fast schon ausgeschöpft für heute. Das ging so schnell durch die weite Welt der Robotik, aber ich will nicht vergessen, Sie zu fragen, wann und wie Sie Ihre ersten Erfahrungen mit Robotern gemacht haben.
Ja, klar, gerne. Also ich habe ja Informatik studiert und da gab es eben auch ein Roboterlabor und Vorlesungen zur Robotik, die ich dann auch sehr gerne und begeistert besucht habe. Das Thema, das hat mich einfach fasziniert. Gerade als Informatiker geht es ja oft darum, einfach nur Software zu entwickeln, die da irgendwo im Computer läuft und man sieht nicht so richtig, was er eigentlich tut. Das war einfach für mich das faszinierende Thema, da die Hardware dabei zu haben, wo sich was bewegt, wo es was Nützliches tut. Und deshalb, habe ich mich mit dem Thema eben schwerpunktmäßig beschäftigt und arbeite dann auch sehr gerne in diesem Themenschwerpunkt.
Der erste Roboter, mit dem Sie zu tun hatten, war welcher?
Oh, jetzt fragen Sie mich was. Das ist schon so lange her, das kann ich mich kaum noch erinnern. Aber was ich mich eben wirklich noch sehr gut erinnere, sind eben die Care-Robots, mit denen ich hier am Fraunhofer IPA dann gearbeitet habe. Care-Robot 1 hatte ich tatsächlich selber auch noch im Betrieb und im Test. Und vor allem auch den Care-Robot 2, auf Basis dessen ich eben meine Doktorarbeit gemacht habe. Da ging es letztendlich darum, dass der Roboter als Gehhilfe genutzt werden kann, also mich wie so ein Rollator eben durch die Gegend führt. Genau, das war eben auch mein erster Kontakt, wo ich mit Pflegeeinrichtungen dann mich auseinandergesetzt habe, geschaut habe, haben die Interesse, so einen Roboter bei sich zu testen. Das war damals noch ein bisschen schwierig, weil eben auch diese typischen Ängste vor Robotern bestanden. Die nehmen uns die Arbeit weg. Man hatte auch nicht so ein richtiges Gefühl, was können Roboter heutzutage eigentlich leisten und was nicht. Aber ich denke mal, seitdem hat sich sehr viel getan. Von dem her ist es auf alle Fälle eine sehr positive Entwicklung, die ich da über die Jahre auch selber mitgemacht habe.
Das Buch, das Sie jetzt geschrieben haben, Frau Graf, neu geschrieben haben, in zweiter Auflage, da stammt von 7 Autoren und 6 davon sind Frauen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ist das irgendwie eine systematische Entwicklung, ein Trend, den ich vielleicht verschlafen habe, dass die Robotik eine Frauendomäne ist oder Zufall?
Würde ich an der Stelle eher als Zufall bezeichnen. Also wenn ich hier in mein Team schaue, dann ist das Verhältnis ein bisschen andersrum. Also die Technikentwicklung, klar, das ist immer noch eine gemischte Domäne.
Wir hoffen auf viele gute Ideen von Frauen und Männern dafür und lassen uns noch einmal in die Gesundheitswirtschaft zurückkehren zum Schluss. Frau Graf, ich möchte Sie noch um eine Prognose bitten. Was würden Sie sagen? Wohin geht die Entwicklung? Was werden wir in 10 oder 20 Jahren sehen an Robotern in Pflegeheimen und in Kliniken? Worum wird es, um es anders zu sagen, in der dritten Auflage Ihres Buches gehen?
Also ich denke mal, zum einen werden in den nächsten Jahren sicher viele Roboter wirklich den Weg in die Praxis finden. Da bin ich absolut überzeugt, weil der Nutzen ist da und der Bedarf auch. Im Bereich der Forschung wird es sicherlich darum gehen, dass die Roboter eben auch noch komplexere Aufgaben übernehmen können. Also aktuelle Produkte sind eben größtenteils nicht mit Roboterarmen ausgestattet, sondern sie transportieren halt in Schubladen oder in Fächern oder reinigen mit speziellen Reinigungsmodulen oder sie sind so eine Art Bildschirm auf Rädern. Ein Schritt, den ich da als sehr essentiell erachte und der meines Erachtens auch schnell kommen wird, ist, dass die Roboter mit irgendwie speziellen Armen ausgestattet werden, um eben auch Türen öffnen zu können, sodass sie eben auch Lieferdienste bis ins Patientenzimmer durchführen können, wenn man da eben mal was zum Trinken braucht oder Ähnliches. Und dass dann eben auch komplexere Aufgaben mit sozusagen entsprechenden Armenaktoren ausgeführt werden können. Also beispielsweise auch Material aus dem Lager zu holen und dann im Zimmer in den Schränken zu verstauen, bis hin zu Robotern, die vielleicht dann auch das Pflegepersonal bei seiner Arbeit begleiten. Und dann, wenn die am Patientenbewohnerbett zugange sind, Dinge anreichen und eben wirklich aktiv bei der Arbeit unterstützen.
Wir werden nachhören in diesem Brainsnack, bevor wir uns in 5 oder 10 Jahren wieder verabreden. Und dann schauen wir, was passiert ist. Frau Graf, ganz herzlichen Dank für heute. Alles, alles Gute nach Stuttgart.
Ja, vielen Dank.
Machen Sie es gut.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.